Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Als Franz Ferdinand und Sophie an einem heißen Sommertag in ihrem Hotel beim Frühstück sitzen, denken beide nicht, dass sie nur noch 3 Stunden zu leben haben würden. Dabei geht es für sie sogar beinahe gut. Mehrere Attentäter in Spe führen den geplanten Angriff nicht aus. Doch ein 19-jähriger Gymnasiast drückt den Abzug. Wenige Wochen später erklärt das Kaiserreich den Krieg. Unter den Menschen brechen Jubel und Begeisterung aus. Viele tausende Männer melden sich freiwillig an die Front. Der jugendliche Mörder gilt heute für die einen als Terrorist, der quasi im Alleingang den Ersten Weltkrieg verantwortet hat, und für die anderen als Volksheld. Servus!
Grüß euch!
Herzlich willkommen bei Darf's ein bisschen Mord sein, dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer.
Und mein Name ist Ralf Trabuschnick.
Und heute spreche ich mit dir, du hast ja den Podcast Déjà-vu Geschichte, über ein Ereignis, das die Geschichte der Welt in erheblichem Maße beeinflusst hat.
Ja, ich glaube, es gibt unwichtigere Mordfälle.
Ich habe schon länger darüber nachgedacht, eine Episode über diesen speziellen Mordfall zu machen, aber ich habe immer gedacht, nein, ich bin zwar interessiert, aber keine studierte Historikerin, vielleicht sollte ich lieber die Finger davon lassen. Dieser Fall ist einfach zu groß mit allem, was da dranhängt und was dazugehört. Aber dann hast du gefragt, ob wir nicht mal wieder was gemeinsam machen wollen und vor allem etwas, wo es um Minderheiten geht, weil du ja ein neues Buch rausbringst, Unterwegs zwischen Grenzen. Das habe ich dann quasi wieder als meine Chance gesehen, um über diese wahrlich weltverändernde Begebenheit zu sprechen.
Zugegebenermaßen der Bezug Minderheiten zu unserem heutigen Thema. Man muss ein bisschen Kreativität mitbringen, aber es geht. Man kann das sicher verbinden. Waren Minderheiten im Reich oder so, ne?
Ja.
Genau, richtig. Bevor wir da reinstarten, ich habe ein Buch geschrieben, das heißt eben Unterwegs zwischen Grenzen und ist ein Reisebuch mit historischen und aktuellen Eindrücken in die Grenzräume Europas und ja, Menschen aus Minderheiten, Communities und wie sich das in der Geschichte gestaltet hat, was heute die Herausforderungen sind und wie divers Europa eigentlich ist. Darum geht's. Und man kann das aktuell im Crowdfunding unterstützen, wo ich mich sehr, sehr freuen würde. Da gibt's dann eine signierte und wunderbar Special Edition von mir zugeschickt.
Habe ich mir schon bestellt.
Oh, wirklich? Oh, das freut mich. Sehr, sehr cool. Ja, und das kann man aktuell eben noch machen bis zum 17. April. So eine Woche noch, wenn das rauskommt. Und das Ganze, ich schätze mal, wir haben einen Link irgendwo in den Shownotes oder sonst ralfkrabuschnick.com/unterwegs-zwischen-grenzen. Man wird es schaffen.
Ja.
So, Werbung Ende.
Ganz wichtig ist auch, es wird einen Teil 2 geben zu dieser Episode. Und da werden wir dann mit Christo vom Podcast Balla Balla Balkan sprechen, weil es da einfach so viel drüber zu sagen gibt über diesen Fall und alles, was damit zusammenhängt.
Das wird cool. Du hast immer noch nicht gesagt, was der Fall ist.
Ja, das steht ja im Titel.
Ach so, ja, ich weiß nicht. Ich versetze mich gerade in die Zuhörenden rein und ich würde es nicht mehr aushalten.
Entschuldigung, natürlich. Es geht um das Attentat, um den Mordfall von 1914.
Gavrilo Princip erschießt Franz Ferdinand.
Den österreichischen Thronfolger und dessen Gattin. Ich weiß nicht, ob Österreich sich mittlerweile schon ganz davon erholt hat. Ich habe so das Gefühl, nein.
Österreich hat sich prinzipiell von nichts erholt. Österreich hat sich noch nicht mal von der osmanischen Belagerung erholt. Also, ach mein Gott.
Hey, immerhin haben wir Kaffeehäuser und Kipferl.
Immerhin. Wobei, das hat andere Gründe. Ist egal.
Was? Was hat das für andere Gründe?
Kaffee kam über Venedig. Die haben einfach mit dem Osmanischen Reich Handel getrieben. Ist vollkommen unspektakulär. Und das Kipferl gibt es keinen Beweis, dass es wirklich mit der Belagerung zu tun hat. Es kam aus Frankreich. Ist egal.
Nein, wir haben es nach Frankreich gebracht.
Ah, war das so? Ist das. Okay, aber ich, soweit ich weiß, gibt es keinen direkten Zusammenhang. Aber ich will das jetzt nicht als deine Welt zerstören.
Also. Dankeschön, das finde ich sehr nett.
Ja.
Beginnen wir doch mal damit. Was hat dazu geführt, dass am Ende der österreichische Thronfolger in seinem eigenen Blut in einem Auto in Sarajevo durch die Gegend gefahren wird? Spoiler.
Wenn wir über so einen Mord reden? Okay, nein, über den Mord könnten wir an und für sich ja reden, aber gut, dazu kommen wir noch. Es ist halt in so einem großen Fall wie dem sehr schwer, das Ganze vom politischen Kontext der Zeit zu trennen. Mhm. Und deswegen würde ich damit jetzt einfach mal anfangen. Und da gibt es zumindest ja zwei Ebenen, die man sich da mal anschauen kann. Nämlich die, was da im Balkanraum und in Bosnien spezifisch eigentlich abgelaufen ist. Und dann die andere, was im restlichen Europa vor allem in der Zeit abgelaufen ist. Und die würden schon relativ stark beeinflussen, wie es zum Attentat kam einerseits und was aufs Attentat vor allem auch folgte. Darüber werden wir ja dann noch zu Genüge auch reden. Es wird ja gerne, und es ist eine sehr grobe Vereinfachung, gesagt, dass dieser Mord von Gabriel Princip am Thronfolger Franz Ferdinand und seiner Frau, aber vor allem am Thronfolger, weil hey, Hashtag Patriarchat, der Auslöser für den Ersten Weltkrieg gewesen sein soll. Mhm. Das ist irgendwie so eine Phrase, die wird herumgeworfen, zugegebenermaßen selten in Kreisen, wo Leute sich wirklich damit beschäftigt haben, weil es ist natürlich ein bisschen schwierig, einen Krieg nur einem einzigen Attentat irgendwie anzulasten.
Aber es ist schon das, was in den Köpfen der Leute herumgeistert.
Aber ich glaube, da haben auch Medien ein bisschen ihren Beitrag geleistet, diese sehr vereinfachte Darstellung immer wieder auch mal zu befördern. Mhm. Wir hatten ja jetzt vor inzwischen wieder fast 10 Jahren ja 100-jähriges Jubiläum des Ganzen, oder Jubiläum ist es nicht, Jahrestag. Da wurde auch viel drüber geschrieben und klar, ja, das ist irgendwie tief verwurzelt, aber in Wirklichkeit ist das in der Forschung heute oder war eigentlich noch nie Mehrheitsmeinung, dass dieses eine Attentat jetzt da wirklich so der Auslöser war. Es war aber der Anlass.
Der Flügelschlag des Schmetterlings.
Vielleicht, ja, vielleicht. Aber da würde ich dann sagen, eher umgekehrt, ne? Da waren die Flügelschläge schon Jahrzehnte davor. Mhm. Und ja, man hat halt irgendwie einen Anlass gebraucht und als Anlass war dieses Attentat dann natürlich gut genug, einen Krieg zu starten, der von vielen Seiten, und dazu komme ich dann, durchaus auch gewünscht war zu der Zeit. Ne? Schauen wir uns erstmal an, wie die geopolitische Lage damals war, dass man das ein bisschen einordnen kann. Ich werde es wirklich versuchen, einfach zu halten. Es ist mega, mega, mega komplex und man muss relativ weit zurückgehen. Ne? Aber wenn wir uns mal ganz grob jetzt das 19. Jahrhundert anschauen, damit meine ich eigentlich die gesamte Zeit nach Napoleon von mir aus, dann kann man Europa politisch gesehen als dieses Gleichgewicht irgendwo sehen. Ne? Europäisches Konzert der Mächte wurde das damals auch genannt. Wir hatten in Europa vor allem 5 Großmächte. Das waren Großbritannien, Frankreich, Österreich, Ungarn, Preußen, was dann später zum Deutschen Reich wird mit der Vereinigung und eben das zaristische Russland. Und die teilen sich irgendwo diesen Kontinent auf. Dazu gibt es noch das Osmanische Reich. Das wird für uns noch wichtig werden, war aber eigentlich schon ziemlich am absteigenden Ast. Und da hat sich einiges getan, wenn wir jetzt so ungefähr 40, 50 Jahre vor diesem Attentat langsam mal einsteigen, weil da entwickelt sich jetzt diese Gemengelage, die dann eben auch dazu führt, dass so ein Mord in einen Weltkrieg münden kann. Mhm. Wir haben vor allem mal Deutschland, jetzt habe ich es schon erwähnt, Deutschland ist 1870 haben sie Krieg geführt gegen Frankreich, 1871 haben sie sich dann in Versailles übrigens zum Kaiserreich erklärt, was auch ein ziemlicher Power-Move ist. Das, also seit 1871 haben wir eben dieses Deutsche Reich hier. Das ist eigentlich die Großmacht am Kontinent. Frankreich wird nicht mehr in einem Atemzug eigentlich genannt, militärisch, wirtschaftlich mit diesem Deutschen Reich. Vielleicht noch Großbritannien, ne? Ja, und vor allem geht dieses Reich jetzt dann unter dem seinem dritten Kaiser, Kaiser Wilhelm II., das ist ab den 1880er Jahren, ziemlich auf Konfrontationskurs mit dem Rest Europas und vor allem mit Frankreich. Mit Frankreich am Land, aber auch zu Wasser, vor allem mit Großbritannien. Es wird ein Riesenflottenprogramm aufgezogen. Man zerstreitet sich dann nebenbei auch noch mit Russland, wo man vorher verbündet war. Also da geht einiges irgendwie so drüber. Und das bringt Deutschland in diese komische Lage, die dann im Ersten Weltkrieg noch wichtig werden würde, dass man mit Frankreich verfeindet war, dass man mit Russland verfeindet war, dass man irgendwie auch mit Großbritannien nicht so auf so gutem Fuße stand. Mhm. Und deswegen Deutschland eigentlich auf einen Präventivschlag gewartet hat. Soweit kann man das, glaube ich, schon sagen. Da gab es den sogenannten Schliefenplan, der davon ausgegangen ist, dass man einen Krieg, der als unausweichlich gesehen wurde in Berlin, nur gewinnen kann, indem man schnell Frankreich besiegt, dann umdreht und dann die Russen vernichtet, was ziemlich kranke Voraussetzungen sind. Aber ja, das ist schon mal ein ganz wichtiger Faktor, der ein wenig von der reinen Kriegsschuld eines Attentäters in Sarajevo ablenken könnte. Mhm. Und Kaiser Wilhelm II. In Berlin ist da nicht ganz unschuldig. Ne? Also die haben nur ein bisschen gewartet, könnte man grob sagen. Und es gab immer wieder Anlässe, auch im frühen 20. Jahrhundert schon, wo es zum Krieg hätte kommen können, aus verschiedenen Gründen dann nicht kam. Ne? Dann haben wir Österreich-Ungarn, die natürlich sehr direkt beteiligt sein werden. Und hier sehen wir auch schon, dass die eigentlich durchgehend nur noch am Sand waren im 19. Jahrhundert. Also Österreich-Ungarn, das war echt kein allzu mächtiger Staat mehr. Man hat gegen Preußen die Vorherrschaft in den deutschen Ländern verloren. Da gab es die, auch das hat Österreich bis heute, glaube ich, nicht vergessen, die Schlacht bei Königgrätz in den 1860ern. Da hat man ziemlich auf die Fresse bekommen, weil man irgendwie verabsäumt hat, Maschinengewehre zu kaufen, die es plötzlich gab. Und die Preußen hatten die. Ist blöd gelaufen.
Es gab da schon Maschinengewehre, ehrlich.
Ah ja, so Vorläufer. Ich glaube, das waren so automatische Nachlader. Ich kenne mich da militärisch jetzt nicht ganz so aus. Die richtigen Maschinengewehre, diese Tommy Guns, sind, glaube ich, in den 1890ern gekommen. Aber auch schon relativ früh.
Ja, okay.
Und das heißt auch, dass da Österreich komplett am absteigenden Ast war. Man musste ja dann Ungarn schon diese Rechte geben. Das war ja auch nicht freiwillig, ne, mit der Doppelmonarchie. Und eigentlich ist eines der wenigen außenpolitischen Betätigungsfelder dann der Balkan geworden. Weil ja, da ging halt noch ein bisschen was für die Monarchie. Und da ist schon länger eben Serbien, das seit den 1880er Jahren unabhängig war, dazu kommen wir dann noch, ein bisschen im Ganzen auch im Weg gestanden. Und man wollte Serbien auch schon länger aus dem Weg räumen. Also auch da haben wir schon gewisse Grundvoraussetzungen, die dann später noch wichtig werden würden. Ne? Und dann noch ganz grob, einfach, dass wir mal drüber geredet haben. Russland in der Zeit ist eigentlich auch ein bisschen auf Krieg aus, weil die haben immer das Problem gehabt, dass sie nicht durch die Dardanellen durchdurften mit ihrer Kriegsflotte. Also die hatten da im Schwarzen Meer ihre Flotte und die Osmanen haben sie nicht durchgelassen ins Mittelmeer. Und irgendwie war das halt einfach so ein bisschen sinnlos. Und die ganzen Häfen da im Nordmeer, die waren halt einfach vereist. Es war irgendwie alles nicht so geil. Und selbst dann musste man noch entweder durch die Ostsee, da hatte dann irgendwie Deutschland ein Problem damit, oder auch mal Dänemark oder wer auch immer.
Yeah.
Und oder im Norden drumherum, was halt durchs Polarmeer auch nicht so geil war. Also die wollten eigentlich auch irgendwann mal Krieg, so in absehbarer Zeit, um das Problem irgendwie für sich zu lösen. Und haben auch Serbien sehr aktiv unterstützt, weil Serbien ja unter anderem auch sehr stark gegen das Osmanische Reich war. Also auch das spielt da irgendwie rein. Und dann haben wir noch, gut, Frankreich und Großbritannien, die werden jetzt für unsere Geschichte gar nicht so wichtig sein, aber die lehnen sich halt relativ nah aneinander an, weil man Angst vor Deutschland irgendwo hat. Und vor allem Großbritannien liegt halt sehr viel an einer Schwächung Deutschlands, um dieses Gleichgewicht irgendwie zu erhalten. Und das würde auch dann mit erklären, warum man da dann in den Krieg geht, weil man in dem Fall den Überfall auf Belgien nicht akzeptieren wollte. Ne? Aber das ist ja auch dann letztendlich mehr oder weniger dann nur der direkte Auslöser. Das heißt, wir haben, und das war jetzt wirklich die gröbste Zusammenfassung, die man irgendwie geben kann, und ich merke, sie war trotzdem schon zu lang. So hat Europa ausgesehen. Ne?
Also es gab überall große politische Spannungen.
Es gab überall Spannungen, und auch wenn das ein wenig diskutiert wird, wie sehr das wirklich stimmt, glaube ich, dass man schon mit gutem Gewissen sagen kann, in vielen Hauptstädten Europas hat man auf einen Krieg gewartet. Also man muss dazu sagen, es war die längste friedliche Periode Europas überhaupt. So etwas hat es noch nie gegeben. Wir leben jetzt in der längsten friedlichen Phase, wenn wir all diese europäischen Kriege, die wir aus irgendeinem Grund nicht als europäisch ansehen, nicht mitzählen, so wie die Jugoslawienkriege.
Weil sie nicht im Westen sind.
Weil sie nicht im Westen sind oder aktuell die Ukraine, der Ukraine-Krieg. Aber wenn wir das eben nicht mitzählen, dann sind wir jetzt in der längsten. Und damals war es aber auch so, dass eben seit 1871 oder seit 1870 bis 1914 es in Westeuropa wiederum eben keine Kriege gegeben hat. Das war extrem ungewöhnlich. Das hat es davor eigentlich nicht gegeben. Ja, und viele Seiten haben jetzt schon irgendwie damit gerechnet, dass es kommen wird und wollten das auch. Also das ist so grob zusammengefasst die Lage. Und dann haben wir eben diesen Balkanraum. Ne? Und der Balkanraum, ich weiß nicht, wer schon mal dort war, jetzt also vielleicht auch außerhalb von Kroatien so, wenn man da in Bosnien, Serbien, Bulgarien, wo immer unterwegs ist. Das ist auch heute noch ein relativ komplexer Raum, wo immer wieder mal gerne gewisse Grenzen in Frage gestellt werden. Mhm. Und das war auch damals nicht grundlegend anders, was natürlich daran liegt, dass es halt so eine Region an den Außenzonen von verschiedenen Reichen halt auch einfach war. Ne? Osmanisches Reich, Habsburger Reich, die Russen hatten da Interessen. War einfach ein sehr, sehr komplexer Raum eben auch. Und es ist von dem her auch vielleicht gar nicht so überraschend, dass ausgerechnet ein Mord im Balkanraum dann letztendlich diesen finalen Stoß in Richtung Krieg geben würde. Die ganze Region hat auch davor schon Jahrzehnte eine ziemlich turbulente Entwicklung hingelegt. Du musst dir vorstellen, im frühen 19. Jahrhundert noch, wenn wir wieder ganz kurz da zurückschauen wollen, da war eigentlich die gesamte Balkanhalbinsel osmanisch, heute würde man oft fälschlicherweise sagen, türkisch dominiert, eigentlich rauf bis zur Donau, also Belgrad, teilweise ja kurz davor noch oder 100 Jahre davor, bis nach Ungarn rein, Rumänien, Bulgarien sowieso, Serbien, Griechenland, all das war halt osmanisch. Ne? Und im 19. Jahrhundert zerfällt das eigentlich nach und nach immer mehr. In den 1820er Jahren fängt das in Griechenland an mit der Unabhängigkeit, Ende der 20er Jahre. War auch etwas, was in Europa sehr gefeiert wurde, wo sehr viel Griechenland-Begeisterung aufgekommen ist, die er übrigens nie nachgelassen hat. Man kann da schon so ein bisschen küchentischpsychologisch sagen, so diese Griechenland, Wiege der Demokratie, die gehören zu Europa, das hat man damals gedacht, das hat man auch später noch gedacht. Und deswegen hat man ja auch unter anderem Griechenland, ohne dass sie jemals wirtschaftlich bereit gewesen wären, in den Euro und so aufgenommen. Ne? Ja, aber es sind auch politische Entscheidungen, die sind auch okay. Ja, und im restlichen Balkanraum geht es dann eigentlich ähnlich weiter. In Rumänien, Bulgarien, Serbien, überall wird für die Unabhängigkeit vom Osmanischen Reich gekämpft, teilweise erfolgreich. Der große Schlag ist dann in den 1870er Jahren. Da gibt es dann einen Krieg der Russen gegen die Osmanen, aus schon genanntem Grund. Und die Russen haben den tatsächlich auch gewonnen, aber wurden dann an den Verhandlungstisch gezwungen, weil Gleichgewicht der Mächte. Und die haben dann ein bisschen was bekommen und vor allem sind dann Serbien und Bulgarien, Montenegro und Rumänien unabhängig geworden. Also da geht es dann richtig bergab für das Osmanische Reich. Und das wird für uns ganz wichtig, in diesem Friedensschluss oder im sogenannten Berliner Kongress war das, besetzt jetzt auch Österreich Bosnien 1878. Und das ist etwas, was noch Probleme machen würde. Das wurde Österreich dann einfach so gegeben, um es ein bisschen neutral zu gestalten. Also das war nämlich nicht Teil Österreich-Ungarns, sondern das war eine Okkupation. Also das war offiziell noch Teil des Osmanischen Reichs. So. Aber man hat halt Truppen hingeschickt und hat das eigentlich so wie eine Kolonie behandelt. Übrigens gemeinsam Ungarn und Österreich. Das war nicht einem der zwei Teile zugeordnet. Ja, und wenn man sich jetzt die Landkarte dann mal so vorstellt, ne, so in diesen 100 Jahren, so Anfang des 19. Jahrhunderts im Vergleich zu jetzt, da hat sich eigentlich die Grenze des Osmanischen Reichs von der Donau bis fast zur heutigen türkischen Grenze zurückentwickelt. Es gab dann halt noch ein bisschen diese Ländereien, so Albanien, heutiges Nordmazedonien, Teile von Nordgriechenland, also das Südmazedonien. So diese Orte, die waren halt auch noch osmanisch. Und da kommt es jetzt dann eben im 20. Jahrhundert zu immer mehr Kämpfen, die da eben stattgefunden haben. 1908 beginnt Österreich jetzt damit, komplett unprovoziert Bosnien zu annektieren. Also man hat gesagt, so na, das ist jetzt doch Österreich, das nehmen wir uns jetzt einfach. Darauf hat es ziemlich böse Reaktionen gegeben. Russland hat dem Ganzen dann irgendwie zugestimmt. Der Deal ist, glaube ich, nicht ganz bekannt, was die dafür bekommen haben. Zumindest weiß ich es nicht. Serbien war erzürnt, kann man sich vorstellen. Die hatten halt da inzwischen auch ihre Pläne. Die wollten eigentlich immer größere Bereiche des Balkans halt auch von der osmanischen Herrschaft befreien und ins serbische Reich eingliedern. Da hat Bosnien eine Rolle gespielt. Da waren schon ziemlich Spannungen in der Luft, weil Serbien hat damals und man könnte ganz böse munkeln, auch heute noch, einen gewissen großserbischen Kurs verfolgt. Also die Idee war schon, dass überall, wo Serben leben oder ganz lyrisch gesagt, überall, wo auch nur ein Serbe begraben ist, da hat Serbien zu sein. Und dementsprechend hat Bosnien, aber eben zum Beispiel auch Mazedonien da im Süden, der Kosovo, bis heute ja auch ein Thema, hat da eine gewisse Rolle gespielt. Das hat man alles irgendwo als Serbien gesehen. Ne? Also da war das ein Problem, dass die Österreicher da jetzt reinmarschiert sind.
Ich kann mir das vorstellen, dass es generell mal ein Problem ist, wenn ein großes Reich daherkommt und sagt, na, gehörst es mir.
Ja, natürlich. Und vor allem halt, es ist halt schon nochmal eine Welt, die wir uns heute gar nicht so gut vorstellen können. Wir haben natürlich mit den USA auch eine Großmacht, die ähnliche Dinge schon auch mal macht, aber halt nicht ganz so offensichtlich wie damals, ne? Damals konnte halt eine Großmacht wie Österreich halt einfach sagen, komm, ich nehme das jetzt und wenn euch das stört, dann stört euch das. Das interessiert mich nicht so, ne?
Naja, Russland und die Krim und Ukraine generell.
Stimmt, ja, Russland denkt ja immer noch so. Ja. Man kann ja generell unterstellen, dass Russland sehr im 19. Jahrhundert denkt, aber es ist ein anderes Thema. Ja, doch, da sieht man das tatsächlich noch so. Und Österreich hat das auch damals tatsächlich, zumindest kurzfristig gesehen, auch richtig eingeschätzt. Es kam zu keinem Krieg über die Annexion von Bosnien, auch wenn es eine Krise war, also die Annexionskrise heißt das auch, das schon. Die Serbien und die anderen Staaten des Balkans hatten aber eh nochmal andere Prioritäten. Das wird oft übersehen, weil war nicht in Westeuropa. Es gab 1912 noch einen großen Balkankrieg, wo sich die neuen, in Anführungszeichen, relativ neuen Balkanstaaten, Serbien, Bulgarien, Montenegro und Griechenland, gegen das Osmanische Reich gestellt haben. Und da haben sie eigentlich die Osmanen zurückgeschoben bis zur heutigen türkischen Grenze. Also da war eigentlich die europäische Türkei de facto verloren. Man hat sich das dann aufgeteilt. Es gab noch einen zweiten Krieg, weil Bulgarien unzufrieden war. Dann haben alle nochmal gegen Bulgarien gewonnen. Okay. Da hat sich Serbien in der Größe, ich glaube, fast verdoppelt. Also die haben den gesamten Kosovo eingenommen, der davor dann eben noch osmanisch war. Sie haben das gesamte heutige Nordmazedonien eingenommen. Sie sind bis nach Albanien. Also da hat auch nicht nur Serbien, auch Griechenland hat den gesamten Norden des heutigen Griechenlands, Thessaloniki und so weiter eingenommen. Also das war ein Riesendeal. Ja, und das heißt, wenn wir das jetzt uns einfach mal so anschauen, ne, da sind wir jetzt 1913 oder 1912. Und da sind wir jetzt wirklich relativ knapp vor dem Beginn des Ersten Weltkriegs. Und da sehen wir, dass eben gerade am Balkan unfassbar viel sich verändert hat. Dass einerseits diese Bedrohung da war, in Richtung Serbien von Österreich kommend, wegen dieser Annexion, die ja zum Zeitpunkt des Attentats 6 Jahre erst her ist. Wir haben aber gleichzeitig ein extrem angewachsenes Serbien, das halt viel, viel größer war und generell dieses großserbische Projekt schien super zu laufen. So, ne? Da hatte man Grund zu feiern in Belgrad. Ja, und obendrein, und auch das war ein Grund zu feiern in Belgrad, gab es schon länger und eigentlich auch schon seit dem 19. Jahrhundert immer intensivere Gespräche auch mit Intellektuellen und Politikern im heutigen Kroatien und teilweise auch im heutigen Slowenien, also in Habsburger Gebieten, dass man doch in näherer Zukunft so jugoslawische Staatsideen angehen könnte, sodass man quasi Serbien gemeinsam mit diesen südslawischen Habsburger Räumen gemeinsam einen Staat gründen könnte, der ja auch zumindest in Belgrad als großserbischer Staat gesehen wurde. Und man könnte böse sagen, das war immer so, auch in den Nachkriegsjahren noch. Ja, und da kann man sich jetzt denken, ne? Wien hatte damit wenig Freude, Belgrad hatte damit mehr Freude. Und ganz allgemein war das jetzt die unfassbar komplizierte Gemengelage, in der auch ein Gavrilo Princip aufgewachsen ist. Ne?
Ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Genau, also in diesen Zeiten kommt Gavrilo Princip zur Welt und zwar in einem kleinen Dorf am 25. Juli 1894. Dieses Dorf liegt im Nordwesten von Bosnien und Herzegowina, ganz nah an der Grenze zu Kroatien, wenn wir die heutigen Grenzen hernehmen. So im Eck, wenn du eine Linie ziehst, wenn du so ein Dreieck machen möchtest zwischen Zadar und Split. Seine Eltern sind bosnische Serben. Der Vater heißt Peter, die Mutter Maria. Sie wird auch Nana genannt und er Beppo, was ich sehr süß finde.
Ja, voll.
Sie sind arme Kleinbauern oder Kmeten, wobei der Vater in vielen meiner Quellen auch als Postbeamter bezeichnet wird. Das hat mich total verwirrt, weil es ist ja schon ein Unterschied, ob du ein Bauer bist oder ein Postler. Aber das kommt so. Kmeten sind Bauern, korrigiere mich, falls ich es falsch verstanden habe, die zwar unabhängig sind, allerdings trotzdem ein Drittel ihrer Ernte als Zwangsabgaben an den Staat bzw. den Eigentümer des Landes, das sie pachten, leisten müssen. Beziehungsweise Vergangenheitsform, weil heute gibt's keine Kmeten mehr. Ein Drittel, das ist viel. Für die Prinzips reicht das, was bleibt, nicht zum Überleben. Und eben um das Einkommen aufzubessern und seine Familie ernähren zu können, transportiert Peter oder Beppo daher auch Briefe und Personen über die Berge, egal, ob dabei die Sonne vom Himmel brennt oder er sich durch Schneemassen kämpfen muss. Maria bringt 9 Kinder zur Welt, von denen 6 schon sterben, bevor sie 10 Jahre alt sind. Das 4. Kind ist ein Junge und es sieht zu Beginn nicht gut für ihn aus. Er ist ein schwaches, kränkliches Baby. Was in dieser Zeit und dieser Gegend keine Ausnahme ist. Ein orthodoxer Priester besteht darauf, ihn Gavrilo zu nennen, um sein Überleben zu sichern. Der Erzengel Gabriel Gavrilo würde nämlich auf das Baby achten, wenn man ihn dadurch ehrt, dass man es nach ihm benennt.
Mhm, klar.
Und es dürfte helfen, sagen wir mal. Gavrilo überlebt die Tuberkulose, die er schon als kleines Kind bekommt, und darf mit 9 Jahren sogar die Schule besuchen, obwohl sein Vater ihn lieber weiterhin als Schafhirten auf die Wiesen geschickt hätte. Sein 7 Jahre älterer Bruder Jovo, der sich in Hadžići bei Sarajevo zum Sägewerksbesitzer hochgearbeitet hat, macht es möglich, dass Gavrilo mit 13 eine weiterführende Schule in Sarajevo besucht. Diese Stadt, du hast es schon erwähnt, die ist zu dieser Zeit noch extrem osmanisch geprägt, auch wenn das Gebiet seit einigen Jahren unter österreichisch-ungarischer Verwaltung steht, seit 1878. Und Kaiser Franz Josef 1908 beschließt, das Gebiet zu annektieren.
Übrigens für alle auch so, da kann man echt mal hinfahren. Das ist eine wunderbare Urlaubsdestination auch. Und man hat diese Trennung, wenn man, also ich bin oft in Sarajevo, du siehst das heute noch. Also du hast dieses Zentrum, das ist die Bastarcia, heißt das, also kommt vom Bazar. Das ist der alte osmanische Bazar, das sind, wie man sich erwarten würde, mit Minaretten und all diese Tandler und so. Es ist wunderbar orientalisch, auch wenn das Wort schwierig ist. Und du hast so eine ganz klare Grenze, wo dann plötzlich Habsburg beginnt. Und du siehst es an den Häusern, du siehst es an den Straßen, du siehst es an allem. Und inzwischen haben sie auch dann so kleine Zeichen auf der Straße gemacht, wo dann irgendwie East meets West oder irgend sowas steht, weiß ich nicht. Super, super interessant. Ist faszinierend. Und wirklich so von einem Block zum nächsten ist der Wechsel.
Also zu dieser Zeit ist das alles dort generell bei weitem nicht so westlich geprägt wie jetzt Wien oder Budapest. Eigentlich wollte der große Bruder Jovo Gavrilo in die österreichische Kadettenschule schicken, wo Kost und Logis umsonst gewesen wären. Er wird allerdings von einem Bekannten davon überzeugt, dass es keine gute Idee wäre, das zu machen, weil man den Buben dadurch zu einem Feind seines eigenen Volkes machen würde. Und darum schreibt er ihn schließlich an der Handelsschule in Tuzla ein. Von dort wechselt Gavrilo wieder zurück nach Sarajevo auf das Gymnasium, wo er nicht nur wirklich gute Noten bekommt, sondern auch sonst so einiges lernt und so einige Leute kennenlernt. Ein prägendes Ereignis für den Teenager ist das folgende. Der junge bosnische Serbe Bogdan Jeric schießt am 15. Juni 1910 5-mal auf den bosnischen Statthalter General Marijan Freiherr Varešanin von Vareš.
Geiler Name. Varešanin von Vareš. Irgendwie geil.
Absolut. Er verfehlt ihn allerdings und richtet sich selbst mit der letzten im Revolver verbleibenden Kugel. Bogdan wird ein Vorbild für die Mitglieder der Mlada Bosna. Das ist eine national- und sozialrevolutionäre Bewegung. Mlada Bosna bedeutet junges Bosnien.
Wir werden dann auch, bin ich mir sicher, mit Christo in der zweiten Folge noch drüber reden, wie genau da die ideologischen Zusammenhänge ausgesehen haben und so.
Die Mlada Bosna hat ganz kurz zusammengefasst das Ziel, Bosnien-Herzegowina von der österreichisch-ungarischen Besatzung zu befreien und ein vereintes Jugoslawien zu bilden. Diese Gruppen müssen sich im Geheimen treffen, weil die örtlichen Behörden es gar nicht gern sehen, wenn man Pläne schmiedet, die ihnen Stadt und Kaiser schaden könnten.
No, na, net.
Die Mlada Bosna ist aber keine zentral organisierte Gruppe, sondern besteht aus bosnischen Muslimen, Kroaten und Serben. Die meisten von ihnen sind männliche Studenten, die ähnliche Ideen und Wünsche für ihre Heimat haben. Darunter auch die Gleichberechtigung der Frau, aber vor allem mal die Befreiung von der K&K-Herrschaft, also vom kaiserlich-königlichen Unterdrücker Österreich-Ungarn. Es gibt revolutionäre Zellen, Debattierclubs und Lesezirkel. Der fiktive Sherlock Holmes wird genauso diskutiert wie Schriften von Nietzsche oder Dostojewski. Unter den Anhängern dieser Mlada Bosna-Idee, die nachts Bogdans anonymes Grab besuchen, befindet sich auch Gavrilo. Im Februar 1912 nimmt Gavrilo an einer Demonstration gegen die regierenden Habsburger teil, wobei Flaggen verbrannt und mehrere Personen verletzt und verhaftet werden. Am Tag drauf streiken die Studenten. Gavrilo ist einer derjenigen, die anderen mit Gewalt drohen, wenn sie sich ihnen nicht im Streik anschließen. Angeblich geht er mit einem Schlagring wirklich durch und sagt, erst machst mit oder bist gegen uns?
Also ich muss ja die Gegenfrage stellen, so wen interessiert ein Streik von Studierenden? So, da wird irgendwie keine Fabrik geschlossen, da wird kein Verkehr irgendwie.
Nein, weißt aber du, es richtet sich gegen die Habsburger und das ist schon mal auf jeden Fall nichts, was gern gesehen wird.
Ja.
Er fliegt deswegen auch von der Schule und ist dann auch nicht der Einzige und entschließt sich, 280 Kilometer zu Fuß nach Belgrad zu gehen, wo er dann weiter studiert.
Boah.
Hier hat er, das schreibt er seinem Bruder Nikola, zum ersten Mal im Leben das Gefühl, ohne Angst vor den Gendarmen nieder mit Österreich rufen zu können. Die Burschen leben hier in Armut, aber einer gewissen Freiheit, die sie zu Hause nicht kannten. Er sitzt oft stundenlang im Café Prolice in der Vuka Karadžića 11, nippt an seinem Kaffee oder spielt Billard. Dieses Lokal gibt's übrigens heute immer noch. Warst du da schon mal?
Prolice. Heißt Frühling. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es das war. Kürstu hat mir geschrieben, der ist ja jetzt direkt vor unserer Aufnahme, die wir mit ihm gemacht haben, war der in Belgrad und wollte, glaube ich, in dieses Café gehen, aber es hatte geschlossen.
Okay. Als Krieg mit der Türkei ausbricht, will Gavrilo für Serbien kämpfen, wird aber aufgrund seiner schwächlichen Konstitution abgelehnt. Vermutlich leidet er da schon an Knochentuberkulose, ohne es zu wissen. Diese Ablehnung ist eine extreme psychische Belastung für den 18-Jährigen und ich könnte mir vorstellen, dass sie ein Grund dafür ist, dass er sich später besonders behaupten will. Hier in Belgrad radikalisiert er sich weiter. Er kommt mit serbisch-nationalistischen Geheimorganisationen in Kontakt, Narodna Odbrana, auf Deutsch Volksschutz, und Ujedinjenje ili smrt, auf Deutsch Vereinigung oder Tod, vielleicht besser auch bekannt als Crna Ruka.
Crna Ruka, wunderschön, wunderschön, ja.
Schwarze Hand. Als Ende März 1914 Nachricht kommt, dass der österreichische Thronfolger Franz Ferdinand im Sommer nach Sarajevo kommen soll, beginnt Gavrilo mit seinen Freunden Nedjeljko Čaprinović und Trifun, genannt Trifko Graves, Pläne für ein Attentat zu schmieden. Der Unterdrücker soll sterben. Das Werkzeug dafür erhalten sie von befreundeten Veteranen des gerade eben geschehenen Balkankriegs. 4 oder 5 Browning-Pistolen, da steht überall was anderes, sind es jetzt 4 oder 5, aber es ist im Grunde wurscht.
Ist egal.
6 Handgranaten, auch Bomben genannt, und mehrere Fiolen mit Gift. Schießen lernen sie im Topčida-Wald, der heute nur noch ein Park in Belgrad ist, und Gavrilo erweist sich als sehr talentierter Schütze.
Übrigens ein Fun-Fact, der Topčida-Park ist ganz, ganz in der Nähe und schließt, glaube ich, direkt an einen anderen Park, wo das Mausoleum von Tito heute ist. Komischer Zusammenhang. Ja.
Ende Mai reisen die drei auf verschiedenen Wegen, also einzeln, jeder für sich, mit Hilfe der Schwarzen Hand über die Grenze zurück nach Bosnien. Sie schweben trotzdem in ständiger Gefahr, dass die Waffen bei ihnen entdeckt werden. Wenn einer der Grenzpolizisten zum Beispiel, der zur Schwarzen Hand gehört und der sie kontrollieren soll, aus irgendeinem Grund an diesem Tag von einem anderen ersetzt werden würde, der nicht auf ihrer Seite steht, dann würden sie festgenommen werden und der Plan wäre im Arsch.
Und ohne Handys und guter Kommunikation, so muss man sich drauf verlassen.
Muss sehr viel Vertrauen haben und Glück und gut geplant haben. In Sarajevo angekommen, rekrutieren sie noch weitere junge Männer, die sie bei ihrem Vorhaben unterstützen wollen. Der richtige Tag dafür soll der 28. Juni sein. Das ist der Vidovdan, der Veitstag, ein Feiertag. Und ich habe eigentlich erwartet, dass du das vorher erwähnen würdest, aber hast du nicht.
Ah.
Ein Feiertag, an dem die Serben den Jahrestag der Schlacht auf dem Amselfeld 1389 feiern, wo sie den Osmanen mehr oder weniger unterlegen sind.
Also ja, ich habe das schon absichtlich nicht erwähnt. So, ne?
Aber ein wichtiger Tag.
Ja, also, weißt du, es ist halt so eine Unart von serbischen Nationalisten. Sobald man über serbische Geschichte zu reden redet, redet man über das 14. Jahrhundert. Das ist halt irgendwie so, ne? Das ist immer, immer. Und ich glaube, so wirklich wichtig ist das gar nicht. Aber ja, natürlich, der Vidovdan, ich meine, offiziell Veitstag. Der spielt religiös gesehen für orthodoxe Christen eigentlich überhaupt keine Rolle. Veit ist ein eher katholischer Heiliger, wenn mich nicht alles täuscht. Aber man hat es halt schon einfach dann als Vorwand genommen, um zu sagen, so, hey, wir wollen eigentlich der Schlacht am Amselfeld gedenken, aber wir wollen einen christlichen Vorwand. Deswegen heißt das jetzt Vidovdan. Aber ja, soweit ich das verstehe, ist das rein eine Erinnerung an, nennen wir es als Unentschieden gegen die Osmanen damals. Ja.
Ja. Also es ist zumindest nicht der entspannteste aller Tage.
Na.
Aber genau dieses Datum will Gavrilo nutzen, um ein Zeichen gegen Österreich-Ungarn zu setzen. Und jetzt gehen wir vielleicht von Gavrilo und der schwarzen Hand kurz weg und ich erzähle euch ein bisschen was über die Personen, die er ermorden möchte. Und ja, ich versuche mich kurz zu fassen. Das sind Franz Ferdinand, ja, ganz genau wie die Band aus den 2000ern, und seine Frau Sophie. Erzherzog Franz Ferdinand Karl Ludwig Josef Maria von Österreich-Este kommt am 18. Dezember 1863 in Graz zur Welt. Er ist ein Neffe von Kaiser Franz Josef, der bekanntermaßen wiederum der Ehemann von der Sissi ist.
Sissi.
Franzl.
Schön war das.
Und Fun Fact, Franz Ferdinand verbringt den Sommer oft im Schloss Wartholz in Reichenau an der Rax. Das ist Luftlinie 250 Meter von dem Haus entfernt, in dem ich meine Teenagerzeit verbracht habe.
Oh.
Der Ferdl muss eine Militärausbildung durchlaufen und wird mit nicht einmal 15 Jahren zum Leutnant des 32. Infanterieregiments ernannt. Er ist ein fantastischer Schütze und geradezu fanatischer Jäger, dem ziemlich egal ist, was er abknallt, Hauptsache viel. An einem Tag hat er mehr als 2000 Lachmöwen abgeknallt zum Beispiel.
Sure. Du, ich glaube, so adlige und reiche Menschen entwickeln halt auch einfach so komische Hobbys. Das ist irgendwie eine psychische Krankheit oder so.
Ja, reiche Leute haben manchmal gewisse Hobbys, die sich allen anderen nicht so sehr erschließen. Trotzdem setzt er sich gewissermaßen für den Umweltschutz ein. Er bereist die Welt und heiratet am 1. Juli 1900 ganz unstandesgemäß die Gräfin Sophie Maria Josephine Albina Gräfin Chotek von Chotkova und Wognin. Nicht standesgemäß, weil sie nur Gräfin ist und für einen zukünftigen Kaiser eigentlich nur eine Frau ähnlich hohen Standes in Frage kommt. Aber das ist dem Ferl wurscht, es soll das Sofall sein, die oder keine. Und so bekommt er seinen Willen. Einer ihrer Hauptwohnsitze wird das Schloss Belvedere in Wien. Im Sommer 1913 ernennt der alte Kaiser Franz Josef ihn zum Generalinspektor der gesamten bewaffneten Macht. Der Ferl ist da selber schon 50 Jahre alt und kann es kaum erwarten, dass sein alter Onkel das Zeitliche segnet, damit er selbst den Thron besteigen kann. Na, der ist ja schon so 83, glaube ich. Anfang 80.
Ja, ich glaube, der ist mit Mitte, oder wie alt ist er geworden? Der ist 1916 gestorben und ich glaube, er war 86 oder so.
Ja, sowas.
Wird hinkommen, ja.
Im Juni 1914 reisen Franz Ferdinand und Sophie nach Bosnien, obwohl er einige Warnungen erhalten hat, dass das gefährlich werden könnte. Auf den Straßen Sarajevos ist es kein Geheimnis mehr, dass es Pläne gibt, die Royals zu entleiben.
Schönes Wort.
Aber es scheint so übertrieben, dass es schon wieder unglaubwürdig ist, wie offen die Leute darüber reden. Und überhaupt sagt der Ferdl, unter einen Glassturz lasse ich mich nicht stellen. In Lebensgefahr sind wir immer, man muss nur auf Gott vertrauen.
Tja, schauen wir mal, wie das für ihn endet.
Ja, aber dementsprechend fallen die Sicherheitsvorkehrungen für den geplanten Umzug in Sarajevo äußerst gering aus, mit verheerenden Folgen für Franz Ferdinand und manche würden sagen, für die ganze Welt.
Was übrigens interessant ist, und da sind wir jetzt wieder ein bisschen bei den Kriegsauslösern und auch bei den Interessen der Staaten und so. Du hast gesagt, dass es Warnungen gab, dass da etwas geplant sein könnte. Es gab auch Warnungen, die von offizieller serbischer Seite in Wien, nicht ganz direkt über den Botschafter, aber ich glaube über so ein paar Umwege, man wollte es nicht ganz so offen machen, auch herangetragen wurden an die offiziellen Stellen, weil in Serbien war ja bekannt, dass da was geplant war. Man weiß nicht genau, wer was in welchem Detail wann wusste, aber gewisse serbische Stellen wussten davon, dass da wohl was sein könnte. Und die hatten in Wirklichkeit, und das ist etwas, was halt diese ganze Sache dann sehr perfide macht, wie ja von österreichischer Seite dann das alles Serbien angelastet wurde. Serbien hatte offensichtlich kein Interesse an einem Krieg. Also man muss sich vorstellen, erstens haben die selbst zumindest indirekt gewarnt in Wien, dass da etwas sein könnte, dass es nicht zu irgendwelchen Ausschreitungen kommt. Und zweitens wollten die schon jetzt wirklich die nächsten 20 Jahre mal in Ruhe gelassen werden. Die haben da gerade irgendwie ihr Staatsgebiet verdoppelt und mussten da mal ein bisschen konsolidieren und so. Und es ist dann in dem Kontext schon einigermaßen perfide, dass man diese Warnungen einfach ignoriert hat und dann auch noch sagt so, ja, Serbien hat das alles geplant und wir marschieren da jetzt ein so. Aber ich greife voraus.
Also das ist auf jeden Fall die Zeit, in der wir uns da gerade befinden, in der Gavrilo Princip, über den wir nächste Woche noch mehr hören werden, aufwächst und wer halt die Opfer sein werden. Also das sind nicht unbedingt auch die beliebtesten Leute.
Ja, es ist interessant, weil, also Franz Ferdinand war universell ungeliebt, muss man wirklich sagen. Den hat eigentlich kaum jemand gemocht. Er scheint auch wirklich kein angenehmer Kerl gewesen zu sein, soweit man das beurteilen kann.
Nicht mal sein Onkel mag ihn wirklich.
Nein, wirklich niemand. Also ich weiß nicht, ob die Sophie ihn mag, keine Ahnung. Hoffentlich. Also er war wirklich nicht beliebt. Gleichzeitig kann man aber das Argument eigentlich vorbringen, dass zumindest unter den Optionen, die es da im Habsburger Reich so gab, er für die slawische Bevölkerung vielleicht ja sogar noch der angenehmste war. Der war zwar nicht nett und der war auch nicht irgendwie sonderlich, ich glaube auch nicht übermäßig kompetent, aber sei es drum. Aber zumindest hat der ja als einer der Führenden dieser Idee in Österreich, Ungarn für die, eine Eingliederung der Slawen in eine neue Staatsform gedacht oder zumindest das laut ausgesprochen. Und er hätte ja dann eventuell ähnlich wie den Ungarn in dem Zeitpunkt 50 Jahre davor da mehr Mitspracherechte einräumen wollen, um das Reich zu retten. Ne? Und ausgerechnet den dann da auszuschalten, ist eigentlich gar nicht mal so klug. Aber gut, andererseits war das auch wahrscheinlich kein Kompromiss, den Nationalisten oder Revolutionäre noch bereit waren einzugehen.
Ja, aber da machen wir dann nächste Woche weiter mit der Ankunft von Franz Ferdinand und Sophie in Sarajevo.
Oh ja.
An dem letzten Tag ihres Lebens.
Tada!
Ich freue mich schon sehr drauf. Auch weil wir ja dann noch einen Gast haben werden. Wir werden ja dann zu dritt sein. Und bin schon sehr gespannt, was da noch alles dazukommt. An Infos, die ich vielleicht auch noch gar nicht kenne.
Ja, und vor allem kann man da, und das wird, glaube ich, dann wirklich sehr spannend, da auch mit Kürtis darüber zu reden, der ja nochmal mehr Ahnung auch vom Balkan hat, als ich so, dass Gavrilo Princip ja nicht nur damals, sondern auch in der Zeit danach und eigentlich bis heute eine gewisse Rolle spielt in der Vorstellungswelt von gewissen Menschen, vor allem in Serbien oder auch in Bosnien, und dem da viel angedichtet wurde, man viel mit ihm verbindet, nicht alles davon stimmt, und das wird spannend, auch darüber zu reden.
Sehr gut, dann freuen wir uns beide drauf und ihr hoffentlich auch. Und jetzt würde ich sagen, bevor wir die Leute einfach so wieder in den Tag schicken, machen wir noch was Schönes zum Schluss.
Machen wir das.
Und ich hoffe sehr, dass du mir eine Frage mitgebracht hast. Und uns allen.
Was ist das Weirdeste oder Ungewöhnlichste, was du jemals gegessen hast?
Also ich war auf jeden Fall, aber das ist eigentlich, also für viele Leute ist es nicht ungewöhnlich. Ich habe in einem australischen Pub hier in Wien Heuschrecken gegessen. Die waren für mich schon ungewöhnlich. Und ich muss sagen, war jetzt nicht schlecht, aber der Panzer ist irgendwie so zwischen den Zähnen stecken geblieben, das mochte ich nicht.
Ich glaube, ich weiß genau, in welchem Pub du meinst. Da gibt es ja diesen Teller, oder? Da kann man dann irgendwie Heuschrecken essen, dazu noch irgendwie Känguru und Krokodil oder so. Und ich habe nichts davon.
Du kannst auch nur die Heuschrecken bestellen, das ist irgendwie, du kriegst so einen Berg Kartoffelpüree und dann sind drei Heuschrecken drauf.
Ach so, ja, so rum. Ja, die schauen halt einfach widerlich aus. So. Geschmacklich waren die, glaube ich, eh ganz okay.
Die schauen halt nach Heuschrecken aus.
Ja, schon. Ich weiß nicht.
Ah, ja.
Ja, aber ich glaube, das zählt schon. Essen nicht alle.
Okay, was wäre es jetzt bei dir?
Ist auch nicht so mega absurd, aber das war eigentlich ganz lustig, weil ich keine Ahnung hatte, was es ist. Ich bin vor ein paar Jahren nach Kolumbien mal gereist und dann wurde mir dort ein Lokal empfohlen. Und dann bin ich dahin und das Lokal, mir wird der Name leider jetzt nicht mehr einfallen, das Lokal hat halt irgendwie einen Namen, das war relativ lang. Und wie sich herausgestellt hat, ist dieses Wort auch eine Speise. Und ich habe keine Ahnung, was das ist. Und dann saß ich dort und habe mir gedacht, so, ja, jetzt bin ich schon in einem Lokal, das so heißt. Das wurde mir empfohlen, dann bestelle ich auch das Essen, das so heißt. Ich meine, why the fuck not, ne? Und dann kam da irgendwie so ein Eintopf. Und ich habe den dann gegessen und das war ja eigentlich eh ganz okay. Danach haben mich Leute darauf angesprochen und alle in Kolumbien waren dann mega schockiert, dass ich das gegessen habe, weil das ist einfach im Prinzip eigentlich nichts Schlimmes, einfach Innereien, aber halt, ich glaube, also es war halt viel Lunge und Leber und all diese Sachen, also nichts, was jetzt in Österreich so ungewöhnlich wäre, aber es war, glaube ich, schon irgendwas ganz Weirdes drin. Ich weiß es nicht, irgendwie auch.
Weißt du denn noch, wie es hieß? Dann kann man es ja schnell googeln.
Ja, warte mal. Ich glaube, ich kann das Lokal finden auf Google Maps. Es heißt Mondongo. Mondongo.
Und was ist Mondongo?
Es ist in Wirklichkeit einfach nur Kutteln. Aber anscheinend, also es sind halt Kutteln, die dann irgendwie so mit verschiedenen Gemüse so irgendwie ewig eingekocht werden. Und so wie überall in Kolumbien isst man das dann, also du kriegst immer auf der Seite eigentlich meistens so eine Kochbanane, die irgendwie rausgebraten wird. Mein Gott, ich bin jetzt kein riesen Fan von Kutteln so und ich wusste auch nicht, was es ist. Habe gemerkt, ja, das sind offensichtlich Eingeweide, aber whatever. Auf jeden Fall habe ich mir das dann 2 Wochen lang so von allen möglichen Kolumbianern anhören können, wie Org sie das finden. Das war wirklich das Erste. Es war nach der Ankunft so Flughafen, Hotel, einchecken, okay, essen gehen und dann mal Mondongo.
Aber ich weiß, dass du ja auch ein großer Fan von Haggis bist.
Eben, ja. Also es ist mir nicht so schwer.
Überrascht mich das jetzt gar nicht.
Ja, das war eigentlich ganz gut, aber es war cool, dass es irgendwie vollkommen ungeplant und als erste Speise der Reise irgendwie da auf mich gewartet hat. Das war schon ganz lustig.
Ja, cool. Also ich glaube, ich muss noch ein bisschen mehr rumkommen in der Welt, um wirklich etwas außergewöhnlichere Dinge zu essen. Aber ich bin gespannt, was ihr so gegessen habt an vielleicht für euch ungewöhnlichen Dingen. Oder was vielleicht ein bisschen einfach seltsam war. Ich meine, ich habe auch eine Freundin, die sehr gerne Backwaren herstellt und nichts davon ist jemals gut. Also das kann eigentlich auch auf die Liste kommen.
Also es kann auch normales Essen sein, das speziell zubereitet wird. Okay, ja. Ja.
Genau, ja super. Also die Frage kommt am Freitag auf Instagram und Facebook und ich freue mich schon drauf, was ihr da alles zu berichten habt. Und wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder, wie schon erwähnt, mit Teil 2 der Geschichte des Attentats, des Doppelmordes der österreichischen Thronfolger. Wir haben es am Anfang schon erwähnt. Du kannst es jetzt nochmal kurz sagen. Du hast ja ein Buch geschrieben, Unterwegs zwischen Grenzen. Und das kann man noch unterstützen.
Das kann man noch unterstützen bis zum 17. April auf Startnext. Das ist eine Crowdfunding-Plattform aus Deutschland. Und kann dabei einerseits mich dabei unterstützen, das Ganze zu realisieren. Und man bekommt das ganze Buch dann in der Sonderedition, unterschrieben von mir, mit einer kleinen Ansichtskarte dazu. So ein nettes kleines Paketchen. Hilft mir enorm und ist auch ein bisschen was Besonderes. So wird es das Buch später halt nie mehr geben. Link in den Shownotes oder auf meiner Website, ralfkabuschnick.com, findet man. Ich freue mich.
Vielen herzlichen Dank, dass wir diese Folge zusammen machen können.
Ich sag danke. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wird's, glaube ich, auch noch.
Ja, wird's, glaube ich, auch noch. Ich bin schon gespannt und freue mich auf nächste Woche.
Jo, ich mich auch.
Bis zum nächsten Mal. Bussi, Baba.
Ciao, ciao.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Liebe findet den unterschiedlichsten Ausdruck quer durch die Geschichte. Doch ist es wirklich immer Liebe? Lasst uns über Sex sprechen. Von skandalösen Storys aus der Antike über die Geschichte von Fetischen bis hin zu den unanständigen Geheimnissen berühmter Personen. Bei Liebesgeschichte gehen wir der Entwicklung der menschlichen Sexualität auf den Grund. Unterhaltsam, lehrreich und im besten Sinne des Wortes tabulos stellt Franziska Singer, das bin ich, jede Woche die Frage, wer, wann, mit wem und wie? Wer Liebesgeschichte überall, wo es Podcasts gibt.